herzlich willkommen zu Ausgabe 112 eures Telestammtischs. Hier ist sie nun, die dritte Ausgabe der Interviews von der Buchmesse in Leipzig. Ich begrüße in dieser Ausgabe Jonas Fischer, Tobi Dahmen, Jens Kornels und Wille Ranta, vier Graphic Novel Autoren, mit denen ich mich über unterschiedlichste Dinge unterhalten konnte. Auf Englisch, auf Deutsch, es geht um Weltuntergang, Hochzeitskleider, das Judentum sowie die finnische Comic-Szene, aber auch den französischen Comic-Markt. Viel Spannendes ist dabei und ihr solltet es unbedingt gehört haben. Kommt gern rum und sagt mir, wie euch diese Ausgabe gefallen hat auf tele-stammtisch.de/discord oder auf LinkedIn oder auf einer sonstigen Social-Media-Plattform eurer Wahl. Freue ich mich auf den Austausch und freue mich auch drauf, euch zum Beispiel beim Comic-Festival in München zu sehen. Da bin ich gerade dabei, das Bühnenprogramm vollumfänglich bis ins Detail auszuplanen und kann so viel schon mal sagen, dass ich da auch sehr viel, sehr oft auf der Bühne sein werde und viele Menschen von Rang und Namen vor Mikrofon begrüßen werde. Ich freue mich drauf, euch zu sehen, freue mich drauf, die Artists zu sehen und wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Ausgabe. Tschüss! Wir sind wieder zusammengekommen, nachdem wir bereits in Erlangen die Chance hatten, miteinander zu sprechen, weil der Herr, der hier neben mir sitzt, nämlich relativ umtriebig ist, wie ich sagen muss. Er hat an verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Wir haben uns in Erlangen über sein großes Magnus Opum unterhalten, über die Kolumbusstraße und das ist ja nun auch was, ein Buch, zu dem ganz viel gesagt worden ist. Das werden wir hier und jetzt nicht wiederholen. Wir werden uns jetzt über was anderes unterhalten, denn etwas, wo er nicht nur als Künstler vertreten ist, sondern eben auch mit an der eigentlichen Publikation, also an dem ganzen Organisator Hintergrund mit beteiligt war. Und ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist, zwischen den ganzen 1000 Terminen, die er sonst so hat. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin der Tobi Dahmen. Hallo, guten Tag.
Hi Tobi, du bist echt in den letzten Wochen enorm viel unterwegs gewesen, oder?
Mhm, das stimmt schon, ja.
Also ich meine, wenn man dir auf LinkedIn beispielsweise folgt oder sonst wo, da gibt es dann immer wirklich beeindruckend große Listen von wirklich Terminen, die du so wahrnimmst, Lesungen und so weiter. Vielleicht ganz kurz, wo hat sich in den letzten Wochen und Monaten so hinverschlagen?
Oh ja, mein Kurzzeitgedächtnis. Ja, nee, ich war sehr viel unterwegs. Letzte Woche habe ich aus allen dreien meiner Bücher lesen können. Das war ganz schön. Wir haben unser neues Buch in Coesfeld bei einer Schulklasse präsentiert, zusammen mit dem Haus der Geschichte NRW. Dann war ich bei der Schauenburger Märchenwache bei Kassel, auch eine schöne Institution, habe aus der Kolumbusstraße gelesen. Mhm. Und als Abschluss bei der Mod-Ausstellung in Köln, die gerade stattfindet, da habe ich es dann aus meinem alten Buch Fahrradmod nochmal gelesen. Hat alles großen Spaß gemacht.
Wie organisierst du das alles? Hast du Leute, die dir dabei helfen oder musst du das selbst machen?
Also am Anfang hat Carson das gemacht, aber momentan, naja, die kümmern sich natürlich dann auch immer um die neuen Erscheinungen und viel mache ich tatsächlich selber. Also ich versuche allerdings jetzt nicht selber auch noch auf die Suche zu gehen, sondern ich kümmere mich eigentlich nur um das, was an mich selber herangetragen wird. Und das ist zum Glück relativ viel. Also insofern bin ich tatsächlich ganz gut beschäftigt.
Toi, toi, toi. Das sind, denke ich, ist immer ein Besuch wert, sich der Lesung anzuschauen und die Sachen zu besuchen. Du arbeitest ja auch unter anderem mit dem Jakob Hoffmann auch regelmäßiger mal zusammen. Auch ein sehr geschätzter Kollege von mir aus dem Rhein-Main-Gebiet, der da regelmäßig auch die Veranstaltung macht. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Tatsächlich über eine Veranstaltung. Also okay. Er hat mich halt, das ist jetzt auch schon sehr lange her, hat er mich mal für eine Fahrradmod-Lesung angefragt. Das war damals noch anders, als ich die heutzutage mache. Das war mehr ein Gespräch. Er hat dann auch einen DJ, den Vella aus Frankfurt dazu geholt, um so ein bisschen gemeinsam über die Liebe zur Musik zu sprechen. Kleine Teile daraus habe ich dann aus dem Fahrradmod habe ich dann vorgelesen, aber daraus ist dann auch, naja, also eine Freundschaft entstanden und wir haben dann auch ein paar Projekte zusammen gemacht, unter anderem eben auch dieses Stell dir vor Comics über die Nachkriegszeit, was wir jetzt gerade rausgebracht haben.
Was auch der Grund für unser heutiges Gespräch ist, denn du hast scheinbar den Verlag gewechselt, diesmal erschienen beim Avant Verlag und man kann es durchaus also quasi als eine Anthologie bezeichnen, das wäre auf jeden Fall korrekt. Und vorne stehen ja nicht nur deine Namen und die Namen ganz vieler hochwertiger KünstlerInnen, die wir gleich auch nochmal namentlich nennen werden, drauf und der Jakob, sondern es steht auch noch die Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen von drauf. Mhm. Was ist das denn?
Naja, das Haus der Geschichte NRW ist ein großes Museum. Das gibt es, aber das gibt es so eigentlich noch nicht. Es gibt es als Organisation, aber der Ort, an dem das Museum irgendwann mal sein wird, wird gerade noch quasi umgebaut. Der Behrensbau, in sehr großer Bau, direkt neben dem Landtag in Düsseldorf. Und aber die sind natürlich schon beschäftigt mit der Museumsarbeit. Und eine der ersten Aktionen war halt eben diese Sammlung von Werner Abresch zu akquirieren. Und die soll da halt ein wichtiger Bestandteil der Ausstellung sein. Werner Abresch ist ein Pfarrer gewesen aus Wesel. Wesel bin ich ja auch aufgewachsen. Den kenne ich also und bin mit einem seiner Söhne auch in die Schule gegangen. Und er hat Zeit seines Lebens Gegenstände aus der unmittelbaren Nachkriegszeit gesammelt oder auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Objekte, die aus der Not geboren sind eigentlich. Gegenstände, die ursprünglich aus dem militärischen Kontext kamen, wie zum Beispiel Artilleriehülsen oder Stahlhelm, die dann aber umgenutzt worden sind und umgeschweißt, neue Gegenstände daraus entwickelt worden sind, weil die Leute einfach gar nichts mehr hatten. Und Wesel ist da natürlich auch ein gewisser Stellvertreter für, weil die Stadt zu 97% zerstört war. Die Leute hatten also wirklich gar nichts mehr und mussten sich halt eben mit allem helfen, was ihnen noch irgendwie zur Verfügung stand. Und ich las halt bei meiner Mutter, die mir immer noch alle möglichen Zeitungsartikel aufbewahrt aus der alten Heimat, las ich davon, dass diese Sammlung verkauft worden ist, weil Herr Abresch selber sich nicht mehr drum kümmern konnte. Und die Familie hat es dann ans Haus der Geschichte NRW verkauft. Und ich dachte, das ist doch eigentlich ideal. Ich war natürlich auch gerade durch die Kolumbusstraße sehr in dem Thema drin und habe gedacht, ja, also es ist eine Sache, diese Objekte irgendwann mal auszustellen, aber es ist natürlich auch interessant, die Geschichten dahinter zu erzählen. Und mit Comics ist das natürlich ideal möglich, fand ich.
Das heißt, du kanntest die Sammlung schon deutlich vorher. Die war sehr bekannt, vielleicht auch, weil, das haben wir bei der Lektüre des Comics, können wir das kriegen, dass ja auch was ist, wo Schulklassen wahrscheinlich noch hingehen. Die war sie von Anfang an bekannt. Du hast sie vielleicht auch zu Schulzeiten besucht?
Genau, ich war 16. Da wurde sie zum ersten Mal im Bühnenhaus Wesel ausgestellt. Hieß damals, als wir zu Erfindern wurden, diese Ausstellung. Die habe ich als Schulklasse, mit der Schulklasse besucht, hat mich schon damals beeindruckt, aber natürlich mit dem Hintergrund, den ich mittlerweile habe, also mit, je mehr ich mich damit befasst habe, haben dann natürlich noch ein paar Glöckchen geklingelt, als ich dachte, das ist eigentlich auch, die Nachkriegszeit gehört eben auch zum Zweiten Weltkrieg dazu. Und ich finde, dass man auch diese Fragen, die dann in der Nachkriegszeit auftauchten, auch ein bisschen beleuchten könnte.
Ist denn dann die Stiftung auf dich zugekommen oder du auf die Stiftung?
Ich auf die Stiftung. Also ich habe im ersten Schritt habe ich natürlich erstmal, nachdem sich so diese Idee festgesetzt hatte, habe ich dann erstmal den Philipp Abresch, also das ist der jüngere Bruder eigentlich der beiden Söhne von Werner Abresch, den hatte ich kurz vorher nochmal wieder getroffen. Dem habe ich dann geschrieben, habe gedacht, wäre das nicht, könntet ihr euch sowas vorstellen? Und er fand es direkt eine gute Idee, er ist ja auch selber Journalist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kann das nicht alleine machen. Ich würde dann gerne noch den Jakob Hoffmann dazu ziehen und zusammen. Und ich fände es halt auch interessant, die Geschichten aus verschiedenen Perspektiven zu erzählen. Also auch mit verschiedenen ZeichnerInnen, die wir dann alle so zusammen überlegt haben, wer würde denn dann in Frage kommen. Und dann haben wir das eigentlich dann so dem Haus der Geschichte vorgestellt. Und die haben gedacht, ja, das ist genau das, was wir suchen. Also weil wir eben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht etwas ausstellen können. Sie machen zwar eine Tour mit Container-Ausstellungen durch ganz NRW, aber darüber hinaus noch eine Sichtbarkeit über Bücher zu erzielen, war ihnen natürlich sehr recht. Und insofern haben sie das Projekt quasi mit Kusshand entgegengenommen.
Ja, und bei Avanza, denke ich, auch ganz gut aufgehoben. Die haben ja diverse Erfahrungen mit so Begleitprogrammen, so auch Museumsausstellungen beispielsweise. Pestema, oder wie der Kollege heißt, der hat ja auch Sachen für die Museen schon gemacht. Avant macht die Begleitprogramme ganz oft für Dortmund, für den Schauraum. Also da sind viele tolle Sachen dabei. Und unter anderem eben auch dieses Buch, dass du Aus künstlerischer Sicht, da hattest du ja aber offensichtlich so mit die Creme de la Creme, der ganz tolle Artist mit am Start, um sie namentlich mal zusammenzufassen. Wir hatten die meisten davon hier auch schon im Gespräch. Die Julia Zein war dabei. Mhm. Natürlich ein Beitrag von dir, Julia Bernhardt und Volker Schmidt, Melanie Garanin und Michael Ross. Das sind die Personen, die hier die Geschichten zusammengetragen haben. Und vielleicht können wir da mal uns einer raussuchen, kannst du auch gerne machen, denn letztlich sind es ja verschiedene Kapitel. Jedes Kapitel widmet sich einem ausgewählten Gegenstand aus dieser Sammlung und dann wird darum eine Geschichte erzählt. Vielleicht gibt's einen Fall, wo du auch vielleicht weißt, ob die Geschichte, die darum erzählt wird, eine komplett ausgedachte ist oder ob sie wirklich tatsächlichen Begebenheiten basiert.
Also die spektakulärste Geschichte ist sicherlich die des Brautkleides. Die ist halt auch belegt. In der Geschichte hinter dem Objekt, was in der Ausstellung ist, ist es so, dass ein Wehrmachtssoldat diese Fallschirmseide, die er gefunden hat auf einem Feld, an seine Braut geschickt hat und mit in der Hoffnung, sie darin zu heiraten. Er ist aber kurz danach verstorben. Also verstorben, er ist halt gefallen. Mhm. Trotzdem hat die Frau dann in diesem Kleid geheiratet, aber eben einen anderen Mann. Mhm. Das ist natürlich eine tragische Geschichte, die wir aber auch, weil es diese Nutzung von Fallschirmseide in unterschiedlicher Form gab, haben wir dann uns entschieden, die Geschichte so ein bisschen noch zu erweitern und da auch noch einen aktuellen Kontext noch dazu zu liefern. Es gibt aber die anderen Geschichten, weil das natürlich weit verbreitet ist, diese Nutzung von Kriegsgegenständen fürs alltägliche Überleben, das gab es ja in ganz Deutschland, war nicht nur auf Wesel beschränkt, haben wir eigentlich uns auch so ein bisschen gesucht, was gibt es generell für Themen, also zum Beispiel die Ernährungslage, der Alltag, also Spielzeug, haben versucht, möglichst viel in diese Geschichten zu verweben, dass es eben nicht nur um einen Aspekt geht. Die Fragen, die auftauchten, zum Beispiel angesichts eines Topfes, der aus Flugzeugmetall hergestellt worden ist, wo dann die Kinder am Tisch sich die Frage stellen, was war denn das eigentlich für ein Flugzeug? War das ein deutsches oder war das ein alliiertes Flugzeug? Hat das Flugzeug vielleicht Menschen ermordet? Ne? Das sind halt alles Aspekte, von denen wir möglichst viele in den Geschichten verweben wollten.
Und so ja dann auch bestenfalls ein breites Zielpublikum erreichen, das eben die verschiedenen, Aspekte eher wahrnehmen kann als andere. Vielleicht wenn man rausgewachsen ist aus dem Kindesalter, kann man mit dem Spielzeug vielleicht weniger anfangen und andersrum die junge Generation eher mit dann beispielsweise eben auch dem roten Spielzeug, das wir sehen. Und ich finde auch faszinierend einfach auch, was dann so an praktischen Dingen da letztlich drin ist. Also beispielsweise ist dieses Kleid, von dem du auch gesprochen hattest, laut Lektüre dieses Buches, das war nicht angenehm, das zu tragen, ne?
Nee, gerieben. Das war sehr, sehr, das sieht zwar wunderschön aus, aber es ist, glaube ich, sehr anstrengend, das zu tragen. Also gerade wenn man es auf der blanken Haut trägt, sehr, sehr kratzig. Es ist halt auch sehr stabiler Stoff, ne? Also der muss ja auch ordentlich was aushalten, wenn er einen ganzen Menschen trägt. Und durfte natürlich nicht so schnell kaputt gehen. Das ist, das sind natürlich dann also auch so ein paar Nebeninformationen, die wir dann halt auch in den Beitexten noch angeführt haben und im Glossar, was das Bild hoffentlich ein bisschen kompletter macht.
Dein Beitrag am Comic, der ist ja letztlich so ein bisschen die Rahmenhandlung. Also du hast den allerersten Teil, in dem wir auch ein bisschen was zur Sammlung kriegen, auch zu ihrem Sammler quasi. Und ganz am Ende dann noch einen Ausschnitt, eine Szene aus seinem Lebensabend eher. Mhm. Und ich habe gesehen, laut Impressum hattest du dabei auch Unterstützung von auch zwei sehr geschätzten Personen, die dir bei der Kolorierung geholfen haben.
Genau, der Ralf Maczynczyk und Jan Thüring, die haben mir zum Glück geholfen, weil meine Zeitplanung ist mir ein bisschen explodiert, wie man das so sagt. Ich hab unterschätzt, wie viel Arbeit das Fertigmachen von der Kolumbusstraße gedauert hat. Und parallel Also die das Buch ist ja, also von der ersten Idee hat ja auch schon wieder 4 Jahre gedauert. Bis, und dann waren wir eigentlich wirklich in der Produktion, sollte ich schon längst in der Produktion sein, während ich eigentlich noch an der Kolumbusstraße gearbeitet habe. Und dann wollten wir das Buch halt auch auf jeden Fall zum 80-jährigen Gedenken ans Kriegsende rausbringen. Und dann muss es dann noch ein bisschen schneller gehen und dann hatte ich zum Glück Hilfe durch die beiden.
Wir haben ja immer so ein bisschen diesen Vorwurf gegenüber Graphic Novels aus Deutschland, dass sie thematisch schon gewisse Schwerpunkte haben. Mhm. Also natürlich so die Kriegszeit, Nachkriegszeit, meinetwegen auch alles so Richtung Kalter Krieg und in die Richtung. Aber andererseits muss man ja auch sagen, es würde ja nicht produziert, wenn es kein Publikum dafür gäbe. Offensichtlich gibt es Menschen, die da kommen und lesen. Und du hattest jetzt auch diverse Lesungen in den letzten Jahren. Wie ist dein Eindruck? Ist das Thema und die letztliche auch Nachbearbeitung und das Nicht-Vergessen eben jener Zeiten und Aspekte der deutschen Geschichte eines, mit dem man heute weiterhin ein breites Publikum erreicht?
Den Eindruck habe ich auf jeden Fall. Also und vielleicht kennt die Comic-Gemeinde das Thema schon. Zur Genüge weiß ich nicht, aber ich merke, dass man halt immer auch noch neue Leserkreise damit erreicht. Das habe ich, also gerade wenn ich zu so kleinen Orten gehe, wie jetzt die Schauenburger Märchenwache, wo Leute hinkommen, die jetzt vielleicht nicht eine große Affinität mit Comics haben, sondern eher mit klassischer Literatur. Die Leute, die das organisieren, sind schon echt Comic-Fans. Mhm. Aber da kommen dann natürlich auch mal Leute, die das noch gar nicht kennen und auch so eine Comic-Lesung gar nicht kennen und nicht wissen, was sie sich darunter vorstellen sollen. Und die sind dann ganz überrascht, wie viel Eindruck das macht, was das auch bei ihnen losmacht. Ich habe ganz tolle Diskussionen im Nachgang, weil ich natürlich auch nicht immer nur aus dem Buch vorlese, sondern auch ein bisschen versuche, dazu anzuregen, was ich eigentlich selber für einen Fortschritt damit mit dem Material gemacht habe, sich dem auch mal auszusetzen. Also zum Beispiel eben dann auch sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen. Und natürlich gibt's sehr viele Leute, die, es werden natürlich weniger, aber die diese Nachkriegszeit erlebt haben und die als sehr prägend empfunden haben und es vielleicht auch als dankbar empfinden, dass es da ein Buch gibt, was sehr niedrigschwellig sich auch mit diesen Emotionen dieser Zeit auseinandersetzt.
Wir hatten laut dieser Presseinformation, die ja gerade vor mir ist, gestern auch eine Lesung hier auf der Buchmesse zusammen mit Julia Zein und Jakob Hoffmann. Ich konnte sie nicht wahrnehmen. Wie war sie und wie hat das Publikum reagiert?
Das war ganz schön. Also es waren sehr viele SchülerInnen im Publikum, die waren ganz interessiert. Die kriegten natürlich auch einen Auftrag, dass sie nicht einfach nur Cola trinkend in den Gängen sitzen. Also die haben ganz andächtig jetzt komme ich schon wieder ins Holländische, ganz andächtig zugehört. Und der Jakob ist sowieso ein großer Kommunikator und hat die direkt angesprochen. Und wenn ich mal Begriffe genutzt habe, die vielleicht nicht mehr so geläufig sind, hat er die dann für das junge Publikum übersetzt. Julia hat sehr schön aus ihrer Geschichte gelesen. Für mich war das eine sehr runde Veranstaltung.
Diese Begriffe, von denen du gerade gesprochen hast, da war auf jeden Fall einer dabei, den kannte ich auch. Damals schon abgesehen, dass hinten ein Glossar dran ist, an dem noch verschiedene Sachen auch erklärt werden, nämlich der Pröll.
Der Pröll, ja.
Der Pröll. Das ist ein Begriff, ich komme aus den neuen Bundesländern und das ist ein Begriff, der auch da genutzt wird.
Ja, tatsächlich. Ja,
also meine Großmutter hat das auf jeden Fall auch benutzt. Die waren in dem Fall MacPom.
Okay. Ja. Also ich kenne ihn tatsächlich auch von meiner Mutter, die ja auch aus dem Osten kommt. Und aber der war auch trotzdem irgendwie, bin natürlich am Niederrhein aufgewachsen und ich kann natürlich jetzt nicht mal genau sagen, habe ich das jetzt von meiner Mutter oder?
Na klar.
Aber ich habe selber genutzt auch und meine das auch irgendwie, dass mir das da schon mal begegnet worden ist. Aber tatsächlich kannten viele Leute aus dem Team das nicht so sehr. Mhm. Also es spricht dann wahrscheinlich doch eher für die
Osttheorie.
Für die Quelle aus dem Osten, genau.
Ja Mensch, lieber Tobi, dann sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Mhm. Kurz, knapp, zielführend und sehr gut. Ich danke dir vielmals für die Zeit und die Arbeit, die du auch investiert hast, hier mal wieder auch einfach was zu machen. Dieses Werk schreit Comic-Netzwerk. Hier sind so viele Menschen dran beteiligt, die an der Szene gut verankert sind, die aus meiner Sicht den Comic-BotschafterInnen sind, das heißt also mehr machen als nur das eigentliche Produzieren von Comics. Danke für das Comic und vor allem hoffe ich und wünsche euch damit weiterhin viel Erfolg.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Ciao. Nun sitzen wir hier und wir unterhalten uns nicht über einen Britney Spears Song, sondern tatsächlich über einen Comic. Der trägt den Titel Toxic und ist bei unseren Freundinnen und Freundinnen vom Jaja Verlag erschienen. Ich freue mich mega, heute jemanden zu begrüßen, der, glaube ich, echt was zu erzählen hat. Denn da draußen passieren eine Menge Sachen. Diesmal geht's, ja, ich habe im Vorgespräch gemeint, ein bisschen um die Weltuntergang, aber letztlich geht's um ein Thema, das uns alle auf jeden Fall beschäftigen sollte. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist in Vertretung für zwei Personen, die an dem Werk mitgearbeitet haben. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du?
Ich bin Jonas, beziehungsweise Jonas Fischer.
Hallo Jonas.
Ich bin Künstler und Zeichner und Grafikdesigner und Comicautor und was man sonst noch alles so macht.
Ja.
ich wohne in Kiel und arbeite in Kiel und München. Genau, und jetzt ist Toxic im Jaja Verlag erschienen.
Und nicht einfach so erschienen. Ihr macht da einiges drumherum. Ich habe tatsächlich, glaube ich, hat zu mir geschrieben, das gedruckte Buch vor dir in der Hand. Weil die Annette hat es mir zugeschickt in Vorbereitung eben für unser Gespräch heute. Also ganz frisch erschienen jetzt hier zur Buchmesse in Leipzig, auf der du gerade auch eine Lesung bzw. einen Vortrag gehalten hast, richtig?
Genau, ich durfte im Rahmen der Klimabuchmesse das Projekt einmal vorstellen. So ein bisschen was zur Handlung erzählen, zur Entstehung, ein paar Skizzen zeigen von der Reise nach Ecuador.
Mhm.
Genau.
Und das passt ja ein bisschen wie die Faust aufs Auge auch zum, sag mal, neuen Jaja-Programm. Seitdem mehr oder weniger Reboot von vom Jaja sind das ja Themen, die Annette scheinbar uns alle natürlich, aber konkret auch Annette in ihrem Portfolio sehr beschäftigen, weil wir eben, also es ist eigentlich schon nicht mehr 5 vor 12, es ist bestenfalls 5 nach 12. Lass doch mal vielleicht über das Buch sprechen.
Ja.
Wovon handelt Toxic und tanzt da auch jemand?
Und macht ach so, Pop-Songs? Tanzen wegen Britney.
Ja, nee. Das ist doch total lustig, oder?
Doch, es tanzt jemand, aber das ist eine ganz makabre Buchstelle. Da will ich vielleicht nicht vorgreifen. Das ist besser, wenn man es selber beim Lesen erlebt. Ja, Toxic. Ecuador, Amazonas, Regenwald, Nordosten Ecuadors, Lago Agrio heißt die Stadt. Da führt uns das Comic hin. Und da wurde ab den 1960er Jahren Erdöl gefördert. Relativ rücksichtslos, also mit viel Umweltverschmutzung. Keine Rücksicht auf die indigenen Völker, die dort leben, keine Rücksicht auf die Siedler, mit denen das dann nach und nach urbanisiert wurde. Genau, also das ist passiert. Und dort gibt es den Aktivisten Donald Moncayo, der bietet so Führungen an, Toxic Tours, daher dann auch unser Name. Mhm. Und eine so eine Toxic Tour erzählt unsere Graphic Novel.
Diese Toxic Tour, die macht er ja unentgeltlich, einfach weil er es gut meint, soweit ich das verstanden habe. Er will also auf Probleme hinweisen, die er selbst erkennt. Was für Probleme erkennt er denn und wie macht er diese Touren? Denn du warst ja vor Ort auch. Wie läuft das ab? Wie funktioniert so eine Toxic-Tour und kann man danach noch in Ruhe schlafen?
Ja, wie funktioniert so eine Toxic-Tour? Also man meldet sich bei ihm an, die E-Mail-Adresse steht hinten im Buch. Er freut sich immer, genau, er macht es unentgeltlich, also ja. Er nimmt da keinen... Man kann natürlich der Organisation, zu der er gehört, kann man spenden und man gibt ihm natürlich Spritgeld, weil man dann tagelang durch die Gegend fährt.
Ja.
So, genau, man trifft sich dann morgens mit ihm, er holt einen beim Hotel ab, gibt einem so eine kleine Einführung und dann fährt man los. Und so eine Toxic-Tour kann einen Tag gehen, kann sich über mehrere Tage, eine ganze Woche erstrecken. Er macht das auch für Gruppen, also macht das für Schulklassen, für Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen, für Politiker hat das auch schon gemacht oder dann halt für Zeichner. Genau, und dann fährt er mit einem die ganzen Schauplätze der Erdölförderung und der Umweltverschmutzung ab. Also es fängt meistens beim ersten Bohrloch an aus den 60ern. Er erzählt die ganze Zeit, also er ist selbst als Siedlerkind da geboren, hat es aber alles mit quasi mit dem Erdöl da auch hin aufgewachsen. Ja, und neben dem ganzen Erzählen und Erklären zeigt er eigentlich und lässt einen das selbst erleben. Also das Spannende ist eigentlich so die körperliche Erfahrung. Also man, da wird an vielen Ecken wird so überschüssiges Gas, passt nicht. Genau, an vielen Ecken wird überschüssiges Gas abgebrannt. Diese Flammen spürt man natürlich, man riecht die oder atmet die verrauchte Luft. An jeder Straße führen Pipelines lang. In irgendwelchen Erdlöchern im Dschungel, das ist einfach mit Erdölresten gefüllt, das sickert da raus, das zeigt er einem alles, also man schaut sich das alles an, man riecht das, man berührt in diese Erdlöcher, man kriegt Handschuhe, kann drin riechen, Ja, man erlebt es selbst. Man spricht mit Menschen, die vor Ort leben und trifft die mit ihm zusammen. Die erzählen ein bisschen ihre Geschichte, die immer mit Erdöl verwachsen ist, weil die Leute zum Teil auch fürs Erdöl arbeiten. Viel andere Arbeit gibt es nicht. Die Stadt gibt es nur wegen des Erdöls. Also im weitesten Sinne kommt man immer darauf zurück und man kommt einfach nicht dran vorbei. Genau.
Wie geht diese Organisation daran, über dieses Problem aufzuklären? Wollen die quasi erst einmal, um es plump zu formulieren, nur schocken, damit man das Problem erkennt und vielleicht was irgendwie intrinsisch Feststellung hat, man möchte was ändern? Oder bieten die auch tatsächlich Wege an, um aus diesem Schlamassel wieder rauszukommen? Oder Ideen zumindest, ne?
Ja, so ein bisschen was schon. Sie berichten auch ein bisschen, was schon passiert ist. Also seit den 60er Jahren hat sich dann doch ein bisschen was getan. Inzwischen wird das alles etwas sorgfältiger gemacht mit der Erdölförderung, aber ja, so richtige Lösungen gibt's nicht. Es gibt eher die...
Ist halt Öl.
Genau, es gibt Forderungen nach Lösungen. So. Und diese Forderungen stellen die in den Toxic Tours mit Nachdruck. Also es ist eher so ein drauf hinweisen, aufmerksam machen, die Geschichten der Menschen vor Ort erzählen. Es gibt riesige Gerichtsprozesse, die sich ewig ziehen und verschleppt werden. Genau.
Du hast das Buch ja nicht alleine gemacht, lieber Jonas. Du hast zusammen mit der Amelia Fiske gearbeitet. Genau. Wer ist das denn?
Ja, meine Kollegin. Die ist Wissenschaftlerin, Kulturanthropologin. Die ist irgendwann auf dieses Erdölthema, sie war für was ganz anderes in Ecuador und ist dann auf dieses Erdölthema gestoßen. Das hat sie fasziniert aus einer anthropologischen, soziologischen Sicht. Wie leben die Menschen dort? Wie leben die mit Öl, mit Giftstoffen? Was macht das mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft, mit den Menschen an sich? Und dazu hat sie dann vor Ort geforscht, war auf vielen von diesen Toxic Tours, hat sich komplett in diese Gerichtsprozesse reingearbeitet, in alle technischen Details zum Erdöl, hat dann dazu promoviert und jetzt auch ein Sachbuch rausgebracht und hatte aber immer die Idee im Kopf, das müsste man eigentlich mal mit Bildern als Graphic Novel erzählen. Und sie lebt auch in Kiel, haben wir uns dann kennengelernt, gut verstanden, ein erstes Testprojekt gemacht, so ein 20-Seiten-Comic, eher so ein kleiner, wie so ein Artikel, nur als in Comicform. Das hat gut funktioniert und den haben wir dann eingepackt und sind damit nach Ecuador gereist. Sie hat eine Förderung organisiert und da konnten wir diesen Artikel dann ausstellen, schon mal ein paar Leuten zeigen und ich konnte selbst genau bei so einer Toxic Tour mitmachen, Donald kennenlernen, mal durch das Land bereisen, wie die da so sind, wie da die Umgebung so ist, selbst diese Erlebnisse machen von der Toxic Tour. Genau, das war ganz wichtig.
Das hat bestimmt enorm auch die eigene Motivation für dich erhöht, das Projekt zu machen, um das selber auch mal erlebt zu haben, nicht nur erzählt zu bekommen, kann ich mir vorstellen. Ganz kurz mal zu Kiel, weil ich mich natürlich immer daran interessiert bin, wie das aussieht mit lokalen Comic-Szenen. Gibt es eine Comic-Szene in Kiel und wenn ja, wie sieht die aus?
Oh, die gibt's absolut.
Okay.
Da gibt's die Kollegen vom Pure Fruit Magazin.
Ja, klar.
Die sind alle in Kiel, die sind ganz toll. Da durfte ich als Student schon immer Beiträge für zeichnen.
Volker
Sponholz,
genau.
Gregor Hinz, Tim Eckhorst und so weiter.
Genau, ja.
Die sind auch alle ganz aktiv, haben ja auch das Kiel Comic Center gegründet. Genau. Machen immer wieder Veranstaltungen. Und dann ist halt durch die Kunsthochschule, wo man im Kommunikationsdesign auch Illustration und Comic studieren kann. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Dadurch hat man auch viele Kunst und Comic, kommen immer neue Leute nach, die da studieren und die dann auch in Kiel bleiben zum Teil und da in die Comic-Szene reingehen, genau.
Das klingt auf jeden Fall gut und auch so, als müsste man da unbedingt mal hinfahren. Lieber Jonas, du hast vor dir einen Zettel liegen mit ganz vielen Punkten. Ich will dir auf jeden Fall die Gelegenheit geben, die wichtigsten Punkte, die du da erwähnen möchtest, mit einzubauen. Was hast du da vorbereitet?
Lass mich mal schauen, das ist mein Spickzettel. Da steht das nochmal drauf vor. Emilia, genau ihre, wo sie genau promoviert hat, nämlich an der University of North Carolina at Chapel Hill.
Natürlich.
Also das sind, über das meiste haben wir jetzt, glaube ich, schon gesprochen. Naja, was vielleicht nochmal interessant ist, also das Buch baut auf ihrer Forschung auf, aber es ist kein Sachbuch, also es ist eine Geschichte. Wir haben uns eine Geschichte überlegt von drei Personen, die an dieser Toxic Tour teilnehmen. Die Personen sind auch ausgedacht, also die sind fiktiv. Aber die Erlebnisse, die sie haben, sind echt. Das haben wir so erlebt. Und den Donald gibt's auch echt. Er weiß auch von dem Buch, das ist auch mit ihm abgesprochen. Auch seine Persönlichkeit kommt auch so ein bisschen durch. Also klar, er zeigt einem diese ganzen schlimmen Sachen, aber es ist eigentlich ein sehr lustiger Typ. Also die ganze Zeit kommen irgendwelche Dad-Jokes und also die, genau, es ist so eine Mischung aus wissenschaftlich und dokumentarisch und fiktional und Reportage. Aber ich finde das ganz spannend, was es geworden ist. Und vielleicht ergänzt das Emilias Sachbuch ganz gut. Also ich sehe das überhaupt nicht als Widerspruch, so Fiktion und Wissenschaft, sondern eher, da passiert dann nochmal was Neues.
Ja, ist klar, es ist eine Geschichte und ist vor allem aber eben auch eine illustrierte Geschichte, was es ja dann zum Comic macht. Und ich finde, dieser Comic-Aspekt, der geht bei solchen Gesprächen ständig unter. Alle reden über die Inhalte und wollen sich über den Weltuntergang unterhalten, aber lass mal über das Artwork sprechen.
Oh ja,
dafür, dass du ja verantwortlich bist. Und mir fallen ja ganz viele Sachen auf. Also ich finde es grundsätzlich total interessant und ansprechend, mir das mal anzuschauen. Ich finde, da ist... die Farbwahl ist, also hast du, wollen sagen, professionell reduzierte Farbpalette, aber das ist irgendwie spannend. Besonders aufgefallen sind mir natürlich diese Dschungelsettings. Ich finde das von der Farbwahl total geil. Das ist irgendwie bunt und dunkel und doch irgendwie nicht so, wie ich mir Dschungel vorgestellt habe. Keine Ahnung. Aber ich habe ja auch wirklich keine Ahnung. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du an die Artworks, an die Designs gegangen bist und vielleicht auch konkret an diese Dschungelszenen.
Mhm. Ja, gerne. Also, für diese Dschungelszenen war natürlich total wichtig, dass ich selbst in Ecuador war und das mal gespürt habe, wie das Licht da ist, wie es da riecht. Es riecht einfach, wie es in jedem Wald riecht, nach nasser Erde. Ja, was meinst du, warum stellst du dir den Dschungel anders vor?
Also mein Dschungel ist entweder tiefschwarz,
ah, ja,
oder aber halt so klassisch grün, irgendwie Lian, Tarzan, Disney-Film grün.
Ja, ja. Ja, es ist sowas dazwischen. So ein bisschen dunkel ist es dann unten schon, weil ja so viel Licht hinkommt. Aber ja, trotzdem sehr bunt.
Mhm.
Ich habe ja eben von diesem Test-Pilotprojekt erzählt, was wir gemacht haben.
Ja.
Das war noch deutlich düsterer.
Mhm.
Und einer der Hinweise, die wir bekommen haben von verschiedenen Testlesern und Leserinnen, war das so, naja, es ist düster und schweres Thema und so, aber Ecuador ist jetzt kein düsteres Land. Also da ist so viel Sonne, da ist so viel Licht,
ja,
so viel Artenvielfalt, so viel Natur, ist alles so bunt. Das muss auch ein bisschen auftauchen. Also wir haben jetzt so beides. Es gibt sehr düstere Stellen. Ich habe ja auch, wo wir schon über das Artwork sprechen, sehr viel mit Schwarz gemalt.
Mhm.
Also ich habe mit Füller gezeichnet und dann mit so einem Pinselstift viele schwarze Flecken und Klecks,
ja,
und Schattierungen,
ja,
reingemacht. Also es ist ja echt schon eigentlich so ein Leitmotiv. Und das steht vielleicht so ein bisschen gegen die leuchtenderen Farben des Regenwalds.
Ja, und auch wenn ich glaube, Erdöl ist gar nicht grundsätzlich nur schwarz. Das ist, mhm, glaube ich, verdreckt und deswegen schwarz.
Mhm.
Aber ist natürlich auch ein bisschen so ein Ölmotiv, ne? Also
genau, ja. Der Umschlag hat ja auch noch so ein Spotlack.
Ja.
Das ist von der Umweltdruckerei in Berlin. Die haben so einen Öko-Spotlack getestet und jetzt für uns das erste Mal angewendet.
Mhm.
Genau.
Apropos zur Produktion, da habe ich auch gesehen, ist auch dieses blaue Engel-Symbol habt ihr auch. Also ihr habt auch bei der Produktion auf Nachhaltigkeit geachtet.
Genau, das war Annette vom Jaja Verlag vor allem sehr wichtig.
Mhm.
So, sie hatte die Kontakte, genau, ist an solchen Themen sehr interessiert und an solchen Innovationen, die es dann in der Herstellung gibt, ist sie natürlich ganz scharf drauf. Genau, das Papier ist so zertifiziert.
Mhm, sehr gut. Ich weiß, das ist auch nochmal so eine große Frage, aber letztlich geht es immer so ein bisschen darum, wir haben viele Themen, also viele auch Comics beispielsweise, die uns für Themen sensibilisieren, sei es auch negative Themen aus der Vergangenheit. Aha. Wir hatten jetzt gerade ein Gespräch zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Aha. Aber auch, wenn wir so ein bisschen perspektivisch in die Zukunft schauen wollen, ist es manchmal schwierig, seinem eigenen Nachwuchs da viel Hoffnung zu machen.
Aha.
Würdest du sagen, dass dein Buch irgendwie auch doch noch einen Hoffnungsschimmer in sich trägt? Haben wir noch eine Chance oder ist es schon vorbei?
Ich glaube, eine Chance gibt's immer und vorbei ist es wahrscheinlich nie.
Ja.
Naja, das, was darin, was das Buch, das hat jetzt keine Lösungsvorschläge, ich auch nicht. Sonst wären die Leute in Ecuador auch schon drauf gekommen, wie man da der Ölkonzerne habhaft wird und wie man die verseuchten Böden retten kann. Aber es zeigt vielleicht auch ganz gut, wie rettenswert das alles ist. Also,
ja.
Ich habe vorhin mit Annette noch viel über diese Natur da gesprochen, wie schön es da auch ist. Das ist Donald auf seiner Tour auch immer total wichtig, das zu zeigen. Also das ist vielleicht das, was das Buch sagt. So, das lohnt sich zu kämpfen und das ist alles sehr kämpfens- und rettenswert.
Es gibt also noch viel Schönheit in dieser Welt und sie zu bewahren, sollte uns am Herzen liegen. Lieber Jonas, ich glaube, wir haben die Punkte alle soweit durch.
Jo.
Und damit danke ich dir auch vielmals fürs Gespräch und fürs Vorstellen und auch fürs Erstellen von Toxic. Ein Buch, von dem ich hoffe, dass viele Menschen es kaufen werden und hoffentlich auch lesen werden. Danke dir.
Herzlichen Dank.
Ciao.
Ciao, ciao.
Der Samstagmorgen auf der Buchmesse hier in Leipzig ist gestartet und ich kann meine Interviewreise, die heute tatsächlich ganze 9 Interviews beinhalten wird, beginnen mit jemandem. Er hat offensichtlich nicht nur selbst enorme Skills, wenn es darum geht, Comics zu machen. Er ist auch jemand, der Ahnung von Comics hat, denn in einem Interview, das ich gelesen habe, hat er gesagt, dass die Welt der Söhne von Jippy eines seiner Lieblingscomics ist. Und ich meine, das ist dann offensichtlich jemand, der weiß, wovon er spricht. Ich freue mich total, dass er da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin der Jens. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Jens. Früh am Morgen, früher Vogel und so. Ist es deine Uhrzeit?
Ja, eigentlich schon. Also ich arbeite nebenbei in einer Schule und da muss ich morgens früh immer um 8 stramm stehen. Von daher ist das Frühaufstehen mittlerweile ins Blut übergegangen.
Sehr gut. Ich habe gesehen, dass du in Soltau geboren wurdest. Deswegen die allerwichtigste Frage zuerst. Wie geht's dem Hansapark?
Heidepark. Ich glaube, dem geht's ganz gut. Ich war tatsächlich irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr da.
Okay.
Aber früher war es so, wir haben so verschiedene Bed and Breakfasts im Dorf und die haben immer so ein bisschen Werbung für den Heidepark gemacht und dadurch durften dann alle Kinder des Dorfes immer einmal im Jahr umsonst in den Heidepark gehen und deswegen war ich da früher sehr häufig und ich glaube, der hält sich immer noch sehr gut, ja.
Ich glaube, nee. Einfach nicht so oft da gewesen. Danke, dass du mit irgendwelchen Schulklassen oder so zum Beispiel mal einen Ausflug gemacht hast dahin.
Die wollen da immer hinfahren, aber ich mache tatsächlich an der Schule, bin ich eher so in der Administration zuständig. Also ich mache da gar nicht so viel mit Schülern. Deswegen die Ausflüge und Klassenfahrten, die überlasse ich den Lehrern.
Das heißt, du bist auch nicht als Kunstlehrer unterwegs, weil das ja was wäre, was jetzt rein so, sag ich mal, ins Klischee gepasst hätte auf jeden Fall. Mhm. Du bist aber eben nicht nur an dieser Schule und verdienst da wahrscheinlich deine Miete und dein Geld fürs Essen, sondern hast eben nebenbei bist du noch tätig auch als Comic-Künstler. Wir werden uns heute unterhalten über das aktuelle Werk vom Wand Verlag, aber ich habe auch gesehen, bei Wie geht es dir, warst du auch beteiligt, oder?
Genau, ja.
Was hast du da gemacht? Wie lief das?
Da, das ist so ein bisschen eigentlich auch an diesem Täter und Mordio habe ich ja mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden zusammengearbeitet und Birgit Weihe, die eine Initiatorin von Wie geht es dir, hat mich dann eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, eine Person aus dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden zu interviewen und zu fragen, wie ist da die Stimmung so mit den Events vom 7. Oktober?
Mhm.
Genau, und dann habe ich den stellvertretenden Leiter Andreas Bremer interviewt und das als Comic umgesetzt. Also es hat irgendwie gerade gut gepasst.
Ja. Ich habe das Gefühl, dass das ein Werk ist und eine Sammlung auch, die sehr viel Aufmerksamkeit kriegt, an der viele tolle Menschen teilgenommen haben, sie zu erstellen. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
Ja, total. Also ich finde, es ist was ganz Besonderes, einfach weil es so viele unterschiedliche Stimmen sind. Also zum Beispiel der Herr Bremer ist ja eigentlich ein Wissenschaftler, der einfach nur ganz viele Connections irgendwie nach Israel irgendwie hat und so. Und das ist ja eine ganz andere Stimme als jemand, der wirklich in Israel lebt oder Verwandte da hat oder irgendwie sowas.
Mhm.
Deswegen fand ich das eine ganz tolle Idee. So.
Denn besagtes Judentum ist ein Thema, mit dem du dich auch in deinem aktuellen Werk hier bei Avant letztlich total mit auseinandersetzt. Und bevor ich irgendwie falsche Ansätze oder falsche Worte benutze, ich möchte ein bisschen vorsichtig sein. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, welche Verbindung hast du eigentlich zu der Thematik und wie kam es dazu, dass du dich damit auseinandergesetzt hast?
Ich hatte am Anfang tatsächlich gar keine große Verbindung dazu. Also ich bin ja in Soltau geboren, in der Lüneburger Heide groß geworden, nicht weit vom ehemaligen KZ Bergen-Belsen. Und so war dieses ganze Thema Holocaust, Verfolgung, auch Anne Frank war immer ein Riesenthema bei uns in der Schule. Aber mehr Verbindung oder Connection hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Und das ist eigentlich dadurch entstanden, dass ich mich immer schon während des Studiums an der HAW auch für historische Stoffe interessiert habe. Und dann kam vom Institut für die Geschichte der deutschen Juden eben dieser Aufruf, sie würden gerne irgendwie mit einem Comiczeichner mal was machen, irgendwas. Also was wir genau machen wollten, war noch nicht so klar. Und genau, so habe ich mich gemeldet, weil ich da Lust drauf hatte und so ist es dann gekommen. Und dann musste ich auch erstmal tatsächlich bei null anfangen. Also.
Okay.
Ja.
Ich erinnere aber ganz kurz noch zu HAW, das ist ja auch wirklich eine Künstlerinnen-Schmiede letztlich, da kommen ja viele Leute her. Das dann, also hast du vermutlich auch, keine Ahnung, Birgit Weihe, Anke Feuchtenberger und so alle zusammengearbeitet und kennst die alle. Hast du bei denen gelernt?
Bei Birgit Weihe habe ich viel gemacht. Mhm. Also als bei Anke Feuchtenberger weniger, die war längere Zeit krank und dafür hat eben Birgit Weihe die Kurse übernommen und dann habe ich viel mit ihr gearbeitet.
Mega. Ja, komm, dann lass doch mal über das Buch sprechen. Vielleicht ein bisschen so die Entstehungsgeschichte des Buchs. Da habe ich auch ein paar Sachen vorab gelesen, aber ich glaube, es ist besser, wenn du das sagst. Denn das hat ja auch eine Vorlage zum Beispiel, ne?
Genau. Also ich habe eben mit dem, wie gesagt, es kam so zustande, dass dieses Institut, ich nenne das immer jetzt IGDJ, weil Institut für die Geschichte der deutschen Juden so ein langes Wort ist. Also das IGDJ, die wollten eben gerne was mit dem Medium Comic machen, weil die eben auch viel im Vermittlungsbereich irgendwie tätig sind. Also die gehen auch an Schulen und machen Projekte zur jüdischen Vergangenheit, jüdisches Leben und wollten einfach gerne was mit Comic machen. Und Die hatten aber so ein bisschen, haben sie gesagt, wir würden gerne was zum Thema jüdische Geschichte machen, aber irgendwas, was fernab eben dieser ganzen Holocaust- und Dritte Reich-Thematik ist. Und das fand ich auch irgendwie spannend, weil ich darüber überhaupt nichts wusste. Genau, und dann haben wir uns gemeinsam so ein bisschen auf die Suche begeben, was können wir machen, wo haben wir was, und dann sind wir auf die Memoiren der Glückel von Hameln gestoßen. Glückel von Hameln war eine jüdische Kauffrau, die hat im 17. Jahrhundert in Hamburg gelebt. Mhm. Sie ist eine waschechte Hamburgerin, auch wenn sie von Hameln heißt. Mhm. Die Verbindung zu Hameln ist nur, weil ihr Mann daherkam, und sie ist dann einmal dahin gefahren, hat den geheiratet, und sind die beiden zurück nach Hamburg gekommen, weil man sich in Hamburg als Handelszentrum eben besser leben konnte. Genau, und diese Frau war sehr in ihren Mann verliebt, und als der irgendwann verstorben ist, sie leitet sich quasi selbst ein mit, um nicht dem Trübsal zu verfallen, hat sie dann angefangen, einfach ihr Leben aufzuschreiben. Und diese Memoiren, die geben einfach einen wahnsinnig tiefen Einblick in das Leben zur damaligen Zeit. Nicht nur das jüdische Leben, sondern auch das Leben generell in Hamburg.
Des alltäglichen Lebens, das ist genau. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 14 Kinder oder so hat.
Ja,
also eine stolze Menge.
Ja.
Und dann quasi alleinerziehend sein mit 14 Kindern, also das kann man sich nicht ausmalen.
Ja.
Das ist ja bestimmt nicht einfach gewesen. Und da finde ich es auch toll, dass sie dann diesen Schritt gemacht hat. Was mir an dem Buch so sehr gefällt, ist eben genau das, was du sagst, dass wir diesen alltäglichen Einblick letztendlich haben. Ja? Also dass wir halt Szenen sehen, die als jemand, der überhaupt gar keinen Bezug hat, keinen inhaltlichen größeren Bezug über die Standards hinaus zum Judentum, finde ich es halt total faszinierend, einfach auch diesen schlicht menschlichen Aspekt zu zeigen und damit auch zu zeigen, dass das Judentum sich deutlich mehr definiert als nur durch die klassischen Themen, die wir halt sonst in der Berichterstattung irgendwo haben. Das finde ich toll. Was hast du denn gelernt bei der Lektüre? Waren da Sachen dabei, die dich überrascht haben vielleicht, von denen du vorher auch nichts wusstest?
Ja, total. Also erstmal ist es so, dass alles, was wir heutzutage so mit dem Judentum verbinden, also die ganze Symbolik, wie zum Beispiel der Davidstern oder die Kippa, also diese Kopfbedeckung bei Männern, auch die Gebetslocken und so weiter, das sind alles so Sachen, die haben sich erst viel später entwickelt, die gab es damals noch gar nicht so. Das hat mich total überrascht. Und es war auch so, dass die viele Leute, die haben zwar gegen die Juden gewettert, aber die wussten eigentlich gar nicht, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Christen und einem Juden.
Mhm.
Und das waren so Sachen, das hat mich wahnsinnig überrascht.
Es ist ja nun auch wirklich einfach mal ein guter Ansatz, mal vielleicht auch um Vorurteile abzubauen, so ein Buch. Kann doch sicher gut funktionieren, gerade in einer Zeit wie der jetzigen, eine Menschengruppe kennenzulernen, die wirklich unangemessen viel Hass und das ist unerträglich, was die abkriegen müssen. Und gerade da ist es besonders toll, dass wenn hier diese Menschengruppe kennengelernt, hast du denn auch mal direktes Feedback von Juden bekommen zu deinem Buch? Wie haben die reagiert? Weißt du da, wie es dir gefallen hat?
Ja, also grundweg positiv.
Ja.
Ich muss sagen, ich hatte am Anfang irgendwie hatte zwischendurch mal so eine kleine Krise, weil ich dachte, so kann ich eigentlich als Nicht-Jude aus einer jüdischen Perspektive erzählen. Und da habe ich so ein bisschen Kontakte in die jüdische Gemeinde in Hamburg aufgebaut und mir da so ein bisschen Rückmeldung geholt, und die fanden das total großartig und haben gesagt, ja, mach das auf jeden Fall. Erzähler ist ja dein Job, und wenn du es nicht erzählst, wer erzählt es denn sonst? Ja, von daher war das eigentlich immer ganz gut. Ja.
Cool, das heißt, wir könnt ihr generell ja einiges aus dem Buch rausnehmen. Es ist natürlich nicht nur ein Blick auch in diese, ich sag mal, Menschengruppe oder Religion oder so, sondern eben auch in die damalige Zeit und in die Stadt. Das heißt, wir haben hin und wieder auch einfach mal so Aufnahmen. Ne? Also wir sehen ein bisschen was. Ich habe jetzt gerade über ein Panel geblättert. Das ist eine Aufnahme von ein Stadtpanorama. Basiert das auf einer echten Vorlage?
Ja. Also
wo ist das?
Das ist doch,
weil es ein Audio-Podcast, leider sieht das hier niemand aus uns beiden.
Das ist der Börsenplatz in Hamburg, der steht aber so nicht mehr. Also Hamburg hat ja diesen fürchterlichen, riesengroßen Brand einmal hinter sich gehabt und dann auch noch den Zweiten Weltkrieg. Deswegen von diesen ganzen historischen Sites ist halt einfach nicht mehr viel da. Den Platz an sich gibt es noch, aber die Gebäude stehen da eben so nicht mehr. Diese Ansicht basiert aber, es gab in Hamburg einen einzigen Maler, der auch mal so Stadtansichten und so weiter gemalt hat, Elias Galli. Mhm. Und auf einem Werk von dem beruht das.
Ah ja, okay.
Ja.
Und das war also ein Punkt deiner Recherche vermutlich. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass deine Recherche über die reine Lektüre der Vorlage hinausgeht. Mhm. Wie sah die denn aus?
Also ich war viel in Museen, Archiven, das Institut für die Geschichte der deutschen Juden konnte mich mit einigem Bildmaterial versorgen, aber es war schon ziemlich mager. Also vieles, gerade auch was so die Kostüme und die Kleidung angeht. Da habe ich dann die Experten gefragt, ja Mensch, was hatten die denn vielleicht an? Wie sah das dann vielleicht aus? Und die Antwort kam halt häufig, wissen wir nicht, können wir nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Es gibt dann eben dieses, vielleicht diese eine Porträtzeichnung, aber du kannst da ja dann auch nicht davon ausgehen, dass sie jetzt alle genau dieses Kostüm irgendwie anhatten. Ja.
Das heißt, eine gewisse Fiktion musst du durchaus mit einbauen, einfach um da ein bisschen auch der Frage, würdest du sagen, wo hast du am meisten Fiktion einbauen müssen? Also was war es, wo du dir am ehesten, was heißt ausdecken müssen? Ist es die Rahmenhandlung, sind es tatsächlich die Kleidung? Was war das, wo du einfach auch am wenigsten Hilfestellung hattest, weil es keine Vorlagen gab?
Es war tatsächlich so, es spielt ja in Hamburg und in Altona. Mhm. In Hamburg hatte ich ja immer so doch nochmal so ein paar Gemälde irgendwie vom Hafen oder von der Stadt. Aber Altona zum Beispiel habe ich eigentlich fast gar nichts gefunden. Das musste ich mir irgendwie komplett ausdenken, so ein bisschen. Und das Problem war, dass Altona an dem Punkt in der Geschichte gerade so eine, an so einem komischen Zwischenpunkt zwischen Dorf und Stadt war. Und man musste irgendwie immer aufpassen, dass man das nicht zu städtisch aussehen lässt, aber auch nicht zu dörflich.
Ja, vor allem zur damaligen Zeit, wo lag da der Unterschied? Das würde ich ja gar nicht sehen. Faszinierend. Ich habe, glaube ich, auch gelesen, dass es genutzt werden soll im Rahmen von irgendeiner Lesegeschichte an Schulen. Vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen, worum geht's da?
Genau, also das Bildungsprojekt heißt Geschichtomat. Mhm. Die gehen eben an Schulen und in Projektwochen arbeiten die mit den Schülern zusammen und erarbeiten einfach Themen zur jüdischen Geschichte, zum jüdischen Leben. Und ja, da sind ein paar Medienpädagogen dabei, die machen dann mit den Schülern so kleine Filmchen, so 5-6 Minuten. Ja. Und die werden dann in so einen interaktiven Stadtplan eingearbeitet. Und so entsteht halt eben diese riesige Karte von Hamburg und du kannst eben darauf klicken und dann sieht man irgendwie so kleine Filmchen, was die Schüler dann dazu erarbeitet haben. Ja, und das haben wir die Schüler können sich aussuchen, was sie für Themen erarbeiten wollen und Ceto und Mordio ist jetzt eben eins von diesen Themen, was sie erarbeiten können. Sind jetzt auch schon 2 Filmchen entstanden.
Ach ja, aber öffentlich?
Ja, die kann man sich auf der Seite www.geschichtomat.de anschauen.
Geschichtomat, auch geil. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Du bist jetzt hier mindestens mal auch schon den zweiten, wenn nicht gar den dritten Tag auf der Leipziger Buchmesse. Das heißt, du hattest auch gestern schon Signierstunden, richtig? Mhm. Wie lief die so ab? Wie reagiert das Publikum auf dich und dein Buch?
Ach, bis jetzt eigentlich, also ich krieg da gar nicht so viel von mit. Also gestern bei dem Signiertermin war eine einzige Person, das war so ein bisschen mager. Ich wurde aber von den Kollegen schon vorgewarnt, dass das auf den Buchmessen, weil einfach so viel gleichzeitig ist und die Leute auch einfach überfordert sind, dass man da jetzt nicht mit den riesigen Anfängen irgendwie rechnen muss. Generell ist es so, ich habe jetzt ja schon mehrere Lesungen gehalten und ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das gelesen habe, das ist ja aufgebaut wie so ein Krimi, also recht spannend. Und wenn ich dann so eine Lesung hätte, dann wollen die Leute wissen, wie es weitergeht. Und dann kaufen sie das Buch und lassen es eben.
Wie sah es aus mit Lesungen? Da hattest du schon Lesungen, kommen welche?
Ja.
Waren schon, okay.
Waren gestern,
Und es hat funktioniert, ja?
Ja.
Das ist sehr geil, da freue ich mich. Ja, Krimi ist auch so ein Ding. Also wir haben ja diese Vorlage, es wird ja dieser Mordfall recherchiert hier und wäre ein bisschen so, Whodunit wäre glaube ich falsch, aber letztlich halt ein Krimi. Und wie gehst du da ran? Ich meine, so ein Krimi schreibt sich nicht von selbst, da muss man sicherlich auch viel machen. Hat dir die Vorlage da genug gegeben oder musstest du dich da auch nochmal einarbeiten in die Materie des Krimis erstellens?
Ja, da musste ich mich schon auch ein bisschen einarbeiten. Also ich habe mich, also die Glückel von Hameln, erzählt diesen Kriminalfall in ihrem Buch es sind wenige Absätze, also es ist tatsächlich nur so ganz kurz, es ist wie so ein Zeitungsbericht. Ach, übrigens, da war dieser Kriminalfall und so weiter. Und das fand ich halt irgendwie spannend, weil es mir sehr viel Freiheit gegeben hat. Und ja, dann habe ich angefangen, das zu schreiben und habe mich dabei eigentlich aber auch so an, ich sag mal, klassischen Kriminalgeschichten und Detektivgeschichten so ein bisschen orientiert. Wie baut man da jetzt einen Spannungsbogen auf und Twists einbauen und so weiter, ja.
Faszinierend, da sind auch viele interessante Figuren dabei, aber liebes Publikum, auch aus Zeitgründen würde ich euch einfach selbst empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Es gibt bei manchen immer auch eine Leseprobe, die ihr euch auf jeden Fall auch anschauen könnt. Ich würde tatsächlich gern auch nochmal aufs Artwork zu sprechen kommen. Da tue ich mich schwer zu beschreiben. Es gefällt mir, ich finde es hübsch, so viel ist klar, aber ich versuche immer passende Worte zu finden, um im Audio-Podcast dem Publikum klarzumachen, was wir hier vor uns haben. Und mir fällt natürlich schon auch das Wort cartoonesk ein, aber ich weiß nicht, ob es dem gerecht wird. Wie würdest du denn deine Arbeit hier beschreiben? Wie sieht es aus und welcher Stilistik bist du hier vorgegangen?
Das ist schwierig.
Weil diese Worte sind schon auch nicht so ohne.
Also mir war es irgendwie, als ich angefangen habe zu zeichnen, habe ich tatsächlich am Anfang sehr realistisch gezeichnet, also sehr naturalistische Figuren gezeichnet, und dadurch hat es aber irgendwie gleich wieder so eine komische Düsterkeit bekommen, die ich da drin irgendwie nicht haben wollte. Ich wollte irgendwie, weil ich ja schon von Anfang an wusste, okay, es richtet sich an eher junge Menschen, an junges Publikum, dass das irgendwie auch ein bisschen lustig sein soll und dass man auch Spaß haben soll mit den Figuren und dass die auch ein bisschen überzogen sein können und so weiter. Und dann habe ich eben angefangen, die so zu überzeichnen. Und ich bin einfach mit den franco-belgischen Comics groß geworden und ich denke, das sieht man da so auch ganz gut. Als mein Bruder das erste Mal gelesen hat, hat er mich sofort gefragt, ob eine Figur da drin sieht wohl eben aus wie Captain Haddock von Tim und Struppi. Mhm. Und dann hat das ist ihm sofort aufgefallen. Aber es war jetzt auch nicht bewusst so. Das passiert dann irgendwie einfach beim Zeichnen.
Also gehe ich zu Recht davon aus, dass du auch heute hin und wieder selbst noch Comics liest?
Ja, also ich lese eigentlich nur Comics.
Was hast du zuletzt gelesen?
Von Lisa Blum, Welt ohne Vergessen, das ist bei Edition Moderne erschienen. Mhm. Ja, es ist, ich fand es sehr gut. Also sehr künstlerisch, anspruchsvoll, aber mir hat es sehr gut gefallen. Ja.
Fantastisch. Ja, Mensch, dann danke ich dir einfach, wie mal für das heute da gewesen bist und wir ein bisschen über dich, das Buch und vor allem Comics reden konnten. War mir eine große Freude und ich wünsche weiterhin hier viel Erfolg auf der Buchmesse in Leipzig.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao.
Das nächste Gespräch widmet sich jemandem, der uns in seinem aktuellen Buch erklärt, wie er versucht hat, in Frankreich ein erfolgreicher, viel beachteter Comic-Künstler zu werden, wie er dafür mit verschiedenen Agentenverlagen interagiert hat und zum Beispiel auch nach Angoulême gefahren ist. Er selbst ist aber gar kein Franzose und er hat, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Ich freue mich total aufs Gespräch, denn ich konnte das Buch, wie ich Frankreich erobert habe, lesen und ich fand einfach ganz viel ganz toll daran. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, was wir damit anstellen. Hi, my name is Andy and who are you?
I am Will Ranta.
Hi, Will. Please do me a favor to introduce yourself to the German audience. Maybe there's someone out there who doesn't know you.
Yeah, probably there is. I'm a comic artist. I've been published graphic novels for about 20 years already. But I'm also a political cartoonist. Mm-hmm. And in Finland, I am the best known political cartoonist, actually. And in Finland, I'm absolutely better known as a cartoonist than a comic artist. But the comics are still the main thing in my career and I give most of the time for comics.
In this podcast, every time I get the chance to ask somebody about other comic scenes somewhere outside Germany, I'm always interested in these scenes. Is there a Finnish comic scene? How does it look like?
Well, there is definitely a Finnish comic scene. It's totally about alternative comics and new comics. And traditionally, the Finnish comic scene comes from a certain art school that teaches comics. So a lot of comics artists are educated there. I am not. I have studied literature in university. I don't have any comics or arts education behind me. And we don't have any comics industry like Disney or the Franco-Belgian comics, so it's very much concentrated to alternative comics, the Finnish comic scene. But there's a lot of artists, less readers.
Okay,
but our artists are also very well connected internationally, especially in Europe.
So lots of self-publishing stuff. No bigger comic publishers, or are there?
There is some bigger publishers who publish comics. For example, my publisher VSO is a big general literature publishing house, and there is a lot of small press publishing houses. Not so much self-publishing. Of course, there's a scene for fanzines. But there is also a very professional book publishing in Finnish comic scene.
And now we got the chance here in Germany to read a part of your vita, becoming a famous comic artist. We can see how you try to become bigger and more famous in France. Maybe you can tell us what the book Wie ich Frankreich erobert habe. Maybe you can tell us what it's all about.
Well, there's a lot in it. It's autobiographic. Graphic novel, and it's not the first. I've been doing autobiographical stuff for a long time. I've done other stuff too, fiction and historical fiction even, and stuff. But autobiographical comics and the tradition of autobiographical comics, that is to say, like the American comics, 70s, 60s, 70s, Crump, etc., and the new wave of French comics and Canadian comics in 90s and early 2000 is very important for me. That's an influence. Wie ich Frankreich erobert habe is a satire, autobiographical satire. I wanted to make a book about my adventures in French comic scene, because I had been published in France for 15 years when I started the book, and there was a lot of things that had gone a very different way that I thought, and I never really learned understand the French culture, because the French comic industry is very big, and they have really very different rules for comics than the rest of the Europe, because they really have the potential of selling stuff.
Yeah, obviously.
So they have ideas how comics should be made and how comics should be published and stuff. And I had my artistic visions and my young artist's big ego and big dreams.
Yeah.
And it was an obvious counterforce, obvious problem. And when these two ideas were bumped together. And I also wanted to make a little bit of self-criticism and ask myself, why did I have this complex of becoming a successful comic artist? Where does it come from, and why did I so? I was very stuck into it, and I tried for years to please bigger publishers in France, and it became in the end it became a tragic comedy.
In the comic, we can see parts of your adventure in France, because we see the whole comic market obviously is about money, and there are lots of inner circles you can't get into without any connection or to anybody, but there are some people, as far as I know, especially the French community, could know.
They know.
They're into,
they know. It's know. Very easy to
see
who they are.
And they're all portrayed as animals.
Yeah.
And you're not. Why? And what? Why did you do this?
Yeah, I wanted to underline my being an outsider, being very different. And my ideas and my ambitions and stuff were very different than French comic industry scene. I was lucky in the beginning, because I had by accident very good connections to two big publishers and people who had power. For example, Lewis Trondheim, who was then 20 years ago at the peak of his career and very famous, and Benoit Mouchard, who was running an artistic director of Angoulême Festival, and later on he was the artistic leader of Custom and publishing house. So I had a very very good possibilities, but still things were very complicated and tragicomedic. But I wanted to make in the new wave of French comics, there's a lot of animal characters, as in traditionally in comics.
Yeah.
So I made this decision to draw all the French comic people as chicken or cocks or because I wanted to make an image of them that is a little bit nightmarish.
Yes,
yeah, and a little bit surreal.
Yeah,
and they are like
another
dimension. Birds have their eyes on the sides.
Yeah,
and people have their eyes in the front. Mm. So there's a very difficult way to have an eye connection, even in a drawing. Between a human face and a bird face. Mm-hmm. Because bird is always looking like in a side direction. So
it's just the round view.
Yeah, it's visually very interesting when I noticed it. I just started to make some scribbling in a bar table when I was thinking about this, and I started to make a chicken or pheasant or some verses of people who were sitting in the bar, and the atmosphere changed in a radical way, in a very strange visual situation, and I decided to use that in the. I even thought that maybe this main character, Ville, could like turn into a little bit of a bird. Becoming one of them just a little bit. But then I decided not to.
Maybe not. This is a very personal book. We get to know lots of.
My books are.
Pretty personal, and there are scenes very close to your family because you're leaving your family at home to go on your adventure in France. Mm. I think that's pretty interesting, a very interesting part of the book to include something like this, because maybe this is a border some people wouldn't do in a comic like this. Maybe it's for some people, it would be for some artists, it would be too personal. Mm-hmm. Why did you decide to show us this part of your life?
Well, for the stories, it's important because it's a very rough example of how eager this Ville character is to be famous in France. It's more important than his family or his children or something. That's very uneasy thing to say, and it's true that I was spending 5 or 6 months in France when I was offered collaboration with Casterman at the time. The book is dramatized and satire also. I exaggerate my selfishness and my and all the bad thing me, and this is what makes autobiographical comics interesting to me. They have to go in the frontier, in the line of embarrassment, and in the line of personal and too personal.
Okay.
If you do too personal, too intimate stuff, people don't want to read it anymore.
I see.
You know, and I have been doing autobiographical stuff a lot, and I have the impression where the line is. Yeah, and people react by if it's too intimate and too personal, it changes from interesting into some kind of social pornography.
Weird.
And, but when you go to on the line, there is a lot of very interesting and very like touching and deep questions of human life that appear, and this is one of the main things that I search for in my comics.
Thank you. There's this one aspect I'm not sure about. This is an autobiographic comic, and on the other side we got lots of fictional stuff in it. And how much of you is in this Ville we can see here? Is it 100% you, or is it an aspect of you, a part of you we can see here in the comic?
Well, it's not a simple question, and there is not a simple answer. But let's say For example, we could say, I could say that Ville in the book is 100% me, but outside the book, there is still a 90% of me more.
Yeah, I see.
So it's just one version of me. And since it's a satirical book, it exaggerates a lot of things.
I
depict myself a little bit stupid.
You like alcohol in this book?
Yeah, that's true.
Very
that's
much true. Who doesn't?
I like it in the real life too. And Ville is very selfish. I already said it. And I might be that selfish in real life too. But this is what I wanted to like underline.
Yeah.
That this guy is a young artist who is very selfish and quite stupid and doesn't understand what is happening around him, and as you can hear, that is not stuff that people really think of themselves. People tend to think that I'm trying to be a good person, and people tend to understand themselves. And I decided that in this book I don't give a lot of mercy on my own personal image.
Yeah.
So that is also not very usual in autobiographical comics or autobiographical literature. People have the tendency of even subconsciously, they try to make a nice picture of themselves.
Of course.
Yeah. I wanted to avoid it.
Yesterday, I had someone here from France, Mini Ludwin. She's a French comic artist. And she's living in Angoulême. Living in Angoulême. Yeah.
I know a few people who live there.
And in the book, we can see you've been there too. And maybe that's a pretty interesting information for my audience, who is not just readers, because lots of young artists are hearing this too. Would you recommend going to Angoulême, especially for young German comic artists and for the typical comic reader? Would you recommend going to Angoulême for normal people?
I would actually, especially for comics artists. There's Angoulême is not an easy place to be, because it's a small town full of people during the festival. After the festival, it's totally empty.
Yeah.
But during the festival, there is 100,000 people, and every place is packed. Still, there's the comic scene, international comic scene is there. Everybody's there. Publishers from, especially from France, but there is also the small publishers, alternative publishers, and I want to like bring them out, because even if you're a young German artist, you will be able to communicate with them. Mm-hmm. Not the big houses. Then you have to have some connections. But with the small publishers, there's a lot of them. There are a lot of possibilities. You can go with your work and start to present your work for French publishers, Belgian publishers, German publishers, Norwegians, Canadians, Swedes, everybody. Yeah. Everybody's there. And they are not unreachable at all. Of course, if you know somebody, for example, for a German artist, if you know someone from a German publisher, or if you have a colleague who has been published in France before, you can like ask help. But then it's quite accessible. You can get to talk with professionals
for the artists. And what about the audience view, the other ones?
Well, Angoulême is also, of course, very much concentrated in the French comics in French. So if you read French, it's a good idea to go.
Okay.
If you don't, I don't know. If you like a huge masses of people like here in Leipziger Messe, then of course it's the place for you.
Great. Wille, thank you very much for coming here, your time,
thank
and
you,
for talking about your book and your work. Wishing you lots of success here at the book fair in Leipzig.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.
Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.